Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, liebe Leserinnen und Leser des Heimatechos zu einer weiteren Folge unseres Echo-Talks. Wer den Echo-Talk verfolgt, der weiß, wir melden uns immer dann, wenn wir besondere Themen oder besondere Gäste haben, die es gilt zu erörtern und ins Gespräch zu gehen. Und das ist auch heute wieder der Fall. Unser heutiger Gast ist quasi in unserer Region, in unserem Verbreitungsgebiet unterwegs und darüber freuen wir uns sehr. Wir sind zu Gast beim SC Poppenbüttel. Und ich darf Ihnen unseren heutigen Gast, das ist eine Dame, kurz vorstellen. Sie wurde 1970 in Nordhorn geboren, war wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Deutschen Sporthochschule in Köln und dann 10 Jahre verantwortlich bei der Führungsakademie des Deutschen Olympischen Sportbundes bis 2017, ehe sie dann 2018 als Nachfolgerin von Michael Vesper das Amt der Vorstandsvorsitzenden des Deutschen Olympischen Sportbundes übernahm. Und ich freue mich sehr, dass sie jetzt hier beim SC Poppenbüttel mein Gast ist. Ich sage herzlich willkommen und freue mich auf das Gespräch, Veronika Rücker.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, mit Ihnen sprechen zu können.
Frau Rücker, in Poppenbüttel heute zu Gast. Das müssen wir erstmal aufklären, damit wir den Hörerinnen und Hörern natürlich so ein bisschen sagen, was dahinter sich verbirgt. Warum sind Sie heute hier?
Ja, ich habe tatsächlich gleich ein ganz besonderes Erlebnis vor mir. Ich darf mit einer Sportabzeichen-Ikone des deutschen Sports, der hier im SC Poppenbüttel heimisch ist, gleich das deutsche Sportabzeichen ablegen. Und da freue ich mich schon drauf.
Sie sprechen von Herbert Schacht.
Ganz genau.
Er wird hier in der Region im Nordosten von Hamburg Mr. Sportabzeichen genannt. Und das aus gutem Grund, weil er, glaube ich, ich sage mal, seit er Sport treibt und sich mit Sport beschäftigt, eben auch mit dem Sportabzeichen verwandelt ist. Lassen Sie uns ein bisschen über das Sportabzeichen sprechen, das deutsche Sportabzeichen, das ja nicht nur eine Tradition hat, sondern auch ein fester Bestandteil dessen ist, was auch der Deutsche Olympische Sportbund vertritt, nämlich die Menschen in Bewegung zu halten und das auch im hohen Alter. Wie sind Sie zum deutschen Sportabzeichen gekommen, wenn ich frage?
Ich glaube, mein allererstes deutsches Sportabzeichen habe ich tatsächlich damals in der Schule absolviert. Und dann muss ich gestehen, hatte ich gar nicht so eine enge Beziehung zum Sportabzeichen an sich, bin dann aber wieder vor ja, jetzt knapp 10 Jahren damit konfrontiert worden, als der Deutsche Olympische Sportbund überlegt hat, das Sportabzeichen als wesentliches Merkmal dessen, was sie eben tatsächlich für Sport und Bewegung tun, wie Sie es gerade gesagt haben, einer Reform zu unterziehen. Und dann habe ich mich intensiv mit dem Deutschen Sportabzeichen auseinandergesetzt und wir haben eben überlegt, was kann man machen, um das Deutsche Sportabzeichen so attraktiv zu machen, dass es auch für viele junge Menschen eben wieder den Zugang zu Sport und Bewegung bietet und die Menschen auch in die Vereine zieht. Und dann haben wir 2012 zum 100-jährigen Bestehen des deutschen Sportabzeichens da den intensiven Reformprozess gestartet. Und seitdem fühle ich mich dem Sportabzeichen sehr verbunden.
Und Sie werden ja auch gleich praktisch draußen sozusagen nochmal mit dabei sein.
Wenn Herr Schacht das für möglich hält, dass auch ich sozusagen Teile des Sportabzeichens heute tatsächlich absolvieren kann oder zumindest dafür trainieren kann, dann werde ich das gerne tun.
Wir sind sehr gespannt darauf, ich freue mich schon. Nun würde ich gerne das Ganze auch noch ein bisschen einbetten in die aktuelle Situation, die natürlich Sport im Moment ein bisschen bremst. Wir befinden uns immer noch in Pandemiezeiten. Das Sportabzeichen kommt jetzt langsam wieder in Fahrt. Wie sind Sie auch gedanklich damit umgegangen, dass im Prinzip solche Dinge ja phasenweise gar nicht stattfinden können?
Also ich muss sagen, für unsere 90.000 Sportvereine war das ein hartes Jahr. Nicht nur ein hartes Jahr, sondern inzwischen 1,5 Jahre, wo eben tatsächlich vieles von dem, was unsere Vereine so besonders macht und was sie so ausmacht, eben nicht stattfinden konnte. Also seit März 2020 waren die Vereine gefordert, damit umzugehen, dass eben ihre Angebote nicht durchgeführt werden können. Und das Sportabzeichen zählt eben als ein ganz zentrales Angebot mit dazu. Die Sportabzeichen-Treffs in den Vereinen, darüber werden neue Leute für die Vereine gewonnen. Darüber gelingt es aber auch, viele Mitglieder zu binden. Und all das konnte eben nicht stattfinden. Und es ist nach wie vor eine sehr herausfordernde Zeit für die Vereine. Und wir stellen auch fest, auch das kann ich sagen, dass viele Vereine mit Mitgliederrückgang zu kämpfen haben, beziehungsweise, ich würde es etwas relativieren, ist es gar nicht so, dass viele Menschen aus den Vereinen ausgetreten sind, aber es konnten eben keine neuen gewonnen werden. Wenn ich kein Angebot habe, was ich platzieren kann, dann gewinne ich natürlich auch keine Menschen für meine Vereine. Und gerade im Bereich der Kinder und Jugendlichen stellen wir sehr rückläufige Zahlen fest, weil eben diese Zielgruppe nicht für den Verein gewonnen werden konnte.
Ja, ich spreche es an. Da wird natürlich auf politischer Seite versucht, das eine oder andere zu unternehmen. Muss man sehen, wie sich das jetzt entwickelt. Gerade in Hamburg ist es so, dass mit einem Gutschein agiert wird, man versucht wieder Mitglieder in die Vereine zu bekommen. Ich möchte auch gerne den Blick auch nochmal ein Stück weit auf das Ehrenamt richten. 8 Millionen Menschen engagieren sich eben ehrenamtlich im Sport und auch das leidet natürlich jetzt gerade in Pandemiezeiten. Wie wollen Sie das mehr in den Griff bekommen? Wie wollen Sie sich darum kümmern?
Also das ist tatsächlich ein Punkt, der mir persönlich total Sorgen bereitet. Ich habe Sorge, dass in der Nach-Corona-Zeit, wenn dann wirklich irgendwann alles wieder vollumfänglich läuft, es uns möglicherweise nicht gelingt, alle Ehrenamtlichen wieder an den Start zu bringen. Und ich glaube, da müssen die Vereine, die Verbände, da müssen wir alle gemeinsam viel Kraftanstrengung unternehmen, um genau diese Ehrenamtlichen wieder zu gewinnen. Weil ohne die Ehrenamtlichen werden unsere Vereine nicht das sein, was sie eben sind. Und es ist so wichtig, dass all diejenigen wieder zurückkommen. Und insofern, wir versuchen es im Moment mit einer Kampagne zu unterstützen, mit der Kampagne Comeback, Comeback des Sports und Comeback der Gemeinschaft, und wollen eben auch im Rahmen dieser Kampagne nochmal den Ehrenamtlichen unseren Dank aussprechen, nochmal an die Solidarität appellieren, dass sie eben auch wieder zurückkommen und dass sie eben wieder ihren wertvollen Beitrag in den Verein leisten.
Absolut richtig, ganz klar. Comeback, Sie sprechen Kampagnen an. Ein Comeback würde ich gar nicht nennen, sondern eher das Thema, so haben Sie es ja auch genannt, was den Titel Reise durch Sport Deutschland trägt, zu der Sie ja letztlich auch beitragen, ganz maßgeblich auch die Christina Vogel. Vielleicht können Sie unseren Hörerinnen und Hörern auch nochmal schildern, was es damit auf sich hat. Das ist ja ein Projekt, das mehrstufig ist, mehrere Stationen und Inhalte transportiert. Was steckt dahinter? Eine Reise durch Sport Deutschland.
Genau, also nach der oder in der Corona-Zeit haben wir überlegt, wie können wir eigentlich auch diese besondere Zeit ein Stück weit dokumentieren? Was können wir tun, um allen auch zu vermitteln, welche Auswirkungen diese Pandemie eben auch auf Sport Deutschland hat? Und dann haben wir uns entschieden, eine Reise durch Sport Deutschland zu gestalten, eine 12-teilige Serie, wo wir versuchen, immer bestimmte Facetten, die den Sport in Deutschland so besonders machen, in den Blick zu nehmen, die darzustellen und die über die sozialen Medien eben zu spielen. Und das sind völlig unterschiedliche Geschichten, die da platziert werden. Da geht es zum einen zwar auch um den Leistungssport, aber da geht es eben genauso um die Breite des Sports, wie das zum Beispiel, was wir hier heute erleben werden mit dem Sportabzeichen in Poppenbüttel. Das ist eben auch eine Geschichte. Ja. Oder eine weitere Geschichte ist beispielsweise Lisa Unruh, die wir begleitet haben auf ihrem Weg nach Tokio. Die Bogenschützin, die ja jetzt auch in Tokio eine Bronzemedaille erringen konnte, auch die haben wir begleitet auf ihrem Weg nach Tokio und werden sie jetzt nach Tokio nochmal auch mit in einer Episode wieder begleiten. Wir versuchen da einfach verschiedenste Geschichten, die Sport Deutschland vor, während und nach der Pandemie geschrieben hat, die zu verdeutlichen und auf den sozialen Medien zu verbreiten. Mhm.
Das macht neugierig, soll man selber darauf hinweisen, wird ja auch bei YouTube und Social Media sozusagen immer wieder gerne besucht. Und vor dem Hintergrund kann ich auch nochmal rausstellen, Christina Vogel macht das, glaube ich, in einer sehr persönlichen und sehr engagierten Form. Also das, was ich da selber sehen konnte, ist wirklich sehr einmalig. Und das braucht natürlich auch so Menschen, die das Ganze transportieren. Und dass man da jetzt eben nicht mit ein, zwei Schultern noch unterwegs ist, sondern mit vielen, habe ich den Eindruck.
Genau, das ist auch ganz toll, dass Christina Vogel sich bereit erklärt hat, da mit mir gemeinsam diese Reise durch Sport Deutschland anzutreten und diese Episoden eben zu begleiten. Und gerade Christina Vogel hat ja auch eine ganz spezielle Geschichte, hat einen Zugang zum Sport, kennt den Sport von der Breite bis in die Spitze, kennt jetzt mit ihrer Behinderung eben auch nochmal eine spezifische Facette. Und ich glaube, es ist einfach sehr persönlich, wie sie sich mitbegibt auf diese Reise und wie sie eben die Geschichten da auch beleuchtet. Und hinter jeder Geschichte, finde ich, die wir da präsentieren, steckt eben was ganz Besonderes. Steckt jedes Mal, ob es die Kreativität Einzelner ist, aber das besondere Engagement anderer. Also es ist jedes Mal, finde ich, was Besonderes, was dabei rüberkommt.
Klasse, ja, sehr gut. Ja, und ich muss sagen, am Ende ist es natürlich auch für so einen Verein, heute hier beim SC Poppenbüttel, morgen vielleicht dann ganz irgendwo anders, in einem anderen Teil der Republik, natürlich auf der einen Seite was Besonderes, dann auch Vorstandsmitglieder des DOSB hier zu Gast zu haben. Auf der anderen Seite wird es sehr normal. Sie sind, glaube ich, gerne hier bei Vereinen. Darf
das so sagen? Ja, ich bin total gerne bei Vereinen, weil das letztendlich, muss ich auch ehrlich gestehen, meine Arbeit total triggert und motiviert. Ich komme selber aus dem Vereinssport. Das ist das, was mich sozusagen mein Leben lang begleitet hat. Und ich freue mich immer, wenn ich tatsächlich einen Verein besuchen darf und da vor Ort ein Teil einfach von diesem tollen Angebot sein darf.
Ja. Und Sie haben ja, und das ist natürlich auch ein wichtiger Meilenstein, möchte ich es nennen, in Ihrer Vita, sehr viel Führungserfahrung, nicht desto trotz oder nicht zuletzt deswegen, weil Sie eben auch Verantwortung hatten an der Führungsakademie in Köln. Was haben Sie dort mitgenommen, auch für Ihre jetzige Arbeit als Vorstandsvorsitzende? Also Führung wird ja an vielen Stellen gebraucht. Und wie können Sie das weitergeben? Was sind da sozusagen die Dinge, die Sie auch mitgenommen haben, Ihnen mitgenommen?
Also ich habe auch viel an der Führungsakademie mitgenommen im Bereich der Führung, aber wenn ich ganz ehrlich sein darf, dann glaube ich, mein eigentliches Führungsverhalten ist geprägt von meinem Trainerdasein. Ich war lange Zeit als Trainer aktiv auf dem Tennisplatz, habe das auch versucht, mir so lange wie möglich immer noch zu erhalten. Und tatsächlich, wenn Sie auf das Thema von Führung ansprechen, dann glaube ich, habe ich aus meiner Trainertätigkeit am meisten mitgenommen für die Frage, wie Führung tatsächlich auch gelebt wird und was man sozusagen vom Platz dann auch in diese jetzige Führungsrolle transportieren kann.
Und wie sind da so die Spannungsfelder? Auch, ich denke jetzt natürlich auch so ein bisschen daran, dass Führung manchmal gerade in der Wirtschaft doch dann gerne noch eine Männerdomäne oder zu stark eine Männerdomäne ist. Wie sind Ihre Erfahrungen diesbezüglich?
Also tatsächlich muss ich gestehen, dass ich keinerlei negativen Erfahrungen gemacht habe mit meiner Rolle als Frau in der Führungsposition. Also da, da mag ich vielleicht auch wirklich Glück gehabt haben auf meinem Lebensweg, aber ich bin nie an einer Stelle gewesen, wo ich gedacht habe, aufgrund meines Daseins als Frau hätte ich an irgendeiner Stelle eher negative Erfahrungen gemacht, überhaupt gar nicht.
Haben Sie lieber Jungs oder lieber Mädchen trainiert?
Lieber Jungs.
Ja.
Warum? Klare Ansprache, sehr deutlich wurde da sich auch mal gegenseitig die Meinung gesagt, aber sozusagen neben dem Platz war das dann sehr schnell wieder Geschichte und ist in Vergessenheit geraten. Ich habe da sowohl von tatsächlich kleineren Kindern bis hin zu älteren Herrschaften eigentlich durch alle Altersklassen hindurch da die Trainertätigkeit ausüben dürfen, war eine tolle Erfahrung. Und eine Geschichte, die ich in dem Zusammenhang immer erzählen muss, ich habe zu Beginn meiner Trainertätigkeit eine Herrenmannschaft übernommen, die waren damals Herren 30. Und als ich sie dann abgegeben habe, waren sie Herren 60. Und diese Mannschaft habe ich 30 Jahre lang tatsächlich begleitet und die hat mich doch sehr stark mitgeprägt, das muss ich sagen.
Großartig, das ist ja wirklich toll. Das sind ja drei Generationen sozusagen, die da ineinander laufen. Toll. Sie haben Ihre jetzige Position sozusagen übernommen von Michael Pesper, den ich auch einige Jahre kennenlernen bzw. mit ihm zusammenarbeiten durfte. Wenn man das mal so aufeinander bringt, was sind sozusagen die Veränderungen, sozusagen, würden Sie sagen, stehen Sie im Vergleich zu Michael Pesper, was hat sich verändert, was ist möglicherweise Stichwort Führung auch ein bisschen anders geworden unter Ihrer Führung?
Oh, ich möchte da gar keine Vergleiche ziehen sozusagen zwischen der Zeit von Michael Pesper und jetzt mir, aber mein eigener Anspruch ist es, den DOSB weiterzuentwickeln und zu einer noch flexibleren, moderneren Organisation zu machen. Ich glaube, wir sind im Moment sehr stark gefordert, auf wechselnde Rahmenbedingungen immer wieder Lösungen zu finden und schneller darauf eingehen zu können. Und ich finde, die Corona-Zeit zeigt das jetzt ziemlich gut. Ja, damit hat im Prinzip keiner gerechnet. Und unsere Herausforderung war dann auch sehr schnell, Lösungen zu finden, wie kann denn das Sporttreiben in 90.000 Vereinen überhaupt aussehen in der Corona-Pandemie? Ja. Wir haben ja dann Leitplanken entwickelt, die sich, glaube ich, auch in der Basis ganz gut durchgesetzt haben. Aber das erfordert eben ein hohes Maß an Flexibilität, auch an Teamgeist in meinem eigenen Unternehmen, im DOSB. Und das ein Stück weit sozusagen noch zu forcieren, ist mein eigener Anspruch und mein Wunsch, das noch voranzutreiben.
Ich frage trotzdem noch mal ein bisschen hartnäckig nach. Was gibt es so an Themen, wo Sie jetzt sozusagen aktiv dran arbeiten, was sozusagen Herrn Pesper nicht mehr vergönnt war, weil er im Prinzip dann auch ruhestandsbedingt ausgeschieden
ist? Sagen wir es anders. Ein Thema tatsächlich, was mich jetzt im Moment gerade sehr stark umtreibt, ist das gesamte Thema der Sportentwicklung. Das ist jetzt sozusagen bei mir auch mit angesiedelt. Dazu gehört unter anderem auch das Sportabzeichen. Dazu gehören all die gesellschaftlich relevanten Themen wie Inklusion, Integration, Bildung, Diversity, für die ich jetzt eben Verantwortung trage. Das war damals im Zuschnitt der Vorstände anders geregelt. Deswegen war Michael Pesper dafür nicht verantwortlich. Ja. Und das ist ein Thema, was ich zum einen sehr, sehr relevant finde. Es hat einfach eine ganz hohe Bedeutung. Und da finde ich es eben eine wichtige und zentrale Aufgabe, dass wir als Sport noch viel, viel mehr unsere Leistung, die wir für die Gesellschaft erbringen, eben herausstellen. Und dafür stehe ich, diese Herausforderung nehme ich an. Und da sind aber durchaus auch noch viele Aufgaben zu erledigen, um die Wertigkeit, die wir da tatsächlich für die Gesellschaft erbringen, die noch deutlicher herauszustellen.
Aber da habe ich überhaupt keine Bedenken, wer 30 Jahre lang eine Tennismannschaft begleitet hat. Und da gibt es auch einige Zeit, die da kommen darf. Ich würde gerne, weil wir nun auch gerade just ja nach den Olympischen Spielen sprechen, das ist ja fast, kann ja schon kein Zufall mehr sein, auch darüber natürlich mit Ihnen kurz sprechen. Vorab, wie fällt so Ihre Bilanz aus, wobei ich das jetzt nicht auf Medaillen reduzieren würde?
Also eine ganz klare Bilanz ist, es war gut, dass die Spiele stattgefunden haben. Also wir haben es ja im Vorfeld intensiv an vielfältigsten Stellen immer wieder diskutiert. Aber das Signal, was wir auch von den Athletinnen und Athleten bekommen haben, war eindeutig. die wollten die Spiele, für die sind diese Spiele letztendlich auch durchgeführt worden. Und im Nachgang sage ich, es war sehr, sehr gut, dass diese Spiele stattgefunden haben. Und wir haben auch von den Athletinnen und Athleten wirklich nur positive Rückmeldungen bekommen. Die waren einfach sehr dankbar, dass sie sozusagen ihren Lebenstraum und das, wofür sie 4, 5 Jahre trainiert haben, wirklich dann auch realisieren konnten. Und trotz wirklich der schwierigen Rahmenbedingungen, das muss man auch sagen, sind die Spiele insgesamt eben sehr, sehr gut abgelaufen. Sie sind Gott sei Dank nicht zu dem Superspreader-Event geworden, vor dem wir alle Sorge hatten, sondern sie konnten sehr geregelt über die Bühne gebracht werden.
Ja, ja. Am Ende ja auch so ein bisschen überraschend, kann man fast sagen. Das haben die Medien ja auch positiv zum Teil votiert, dass man zwar sehr kritisch rangegangen ist, aber am Ende, dass man auch sehr ehrlich, so wie Sie sagen, dann auch ein Fazit gezogen wurde. Wie lange waren Sie vor Ort?
Ich war 3 Wochen vor Ort. Eine Woche vor den Spielen, dann die fast 2,5 Wochen während der Spiele und bin letzte Woche Montag zurückgekommen und dann direkt zur Willkommensfeier am Frankfurter Römer gewesen. Wir sind dort sehr, sehr nett von den Fans empfangen worden und haben dann abends noch eine Team-D-Party im Deutschen Haus in Frankfurt sozusagen gefeiert. Ja. Eins der eben Momente, die etwas traurig sind. Normalerweise feiern wir die positiven Erlebnisse und auch die Niederlagen gemeinsam im Deutschen Haus oder verarbeiten dort auch die Niederlagen. Das Deutsche Haus ist eigentlich zentraler Bestandteil von Olympischen Spielen und das war eben in diesem Jahr in Tokio nicht möglich. Und das haben wir dann versucht, zumindest am Tag unserer Rückkehr mit einem einmaligen Deutschen Haus in Frankfurt dann nachzuholen.
Absolut. Und haben die Frankfurter Einheit ein bisschen neidisch gemacht, auf ihrem Balkon dann sozusagen.
Ja.
Ein bisschen zu feiern. Also
genau.
Auch ein sehr, sehr schönes Bild. Ich würde gerne auch nochmal so auf die Situation vor Ort eingehen. Ich habe mit Sportlern auch während der Olympischen Spiele gesprochen, mit Medienvertretern, wie sie gewohnt haben, wie sie gelebt haben. Eine Sportlerin, die müssen wir ansprechen, die kommt nämlich hier vom SC Poppenbüttel, wo wir gerade sind. Die ist 7-malige Teilnehmerin für Nigeria, startend als Tischtennisspielerin, ist auch geehrt worden dort vor Ort, in dem Club der 7-maligen sozusagen. Und sie hat mir sehr lebendig erzählt, wie die Situation vor Ort ist. Sie war auch sehr dankbar, dass sie teilnehmen konnte jetzt das 7. Mal und dass die Spiele stattfinden. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, habe ich mich an einigen Stellen schon ein bisschen gewundert, wie die Sportler halt jetzt auch unter Pandemiebedingungen, ist das sowieso natürlich nochmal was anderes, dann auch vor Ort ja, gewohnt, gelebt haben, jetzt unabhängig mal von dem Sicherheitsaspekt. Waren Sie da auch überrascht?
Meinen Sie das eher in kritischer Hinsicht?
Ja, also ich muss sagen, es war auf jeden Fall sehr, sehr spartanisch und es war auch so, dass, also ich glaube schon noch der ein oder andere Teilnehmer, der schon mal bei Olympia war, über die Gegebenheiten vor Ort ein Stück weit auch überrascht war.
Also das Bild würde ich jetzt sagen, würde ich nicht ganz so teilen. Die Bedingungen vor Ort sind ja immer relativ spartanisch, das muss man sagen. Also man darf sich das nicht vorstellen wie ein 3-Sterne-Hotel im Olympischen Dorf, sondern ja, tatsächlich sind es sehr spartanische Bedingungen. Dazu kommt natürlich, das muss man auch sagen, dass die Japaner natürlich grundsätzlich eher auf kleinerem Raum ja zu Hause sind. Wir persönlich fanden jetzt auch das Olympische Dorf und die Unterbringungsmöglichkeiten da völlig in Ordnung. Das haben wir auch zurückgespiegelt bekommen. Und auch unter den gegebenen Corona-Einschränkungen war das, was doch auch die Sportler erleben konnten im Olympischen Dorf, an Gemeinschaft, an Völkerverständigung und so weiter, mehr als wir gedacht hätten. Also auch beispielsweise die klassische Mensa, ja ein zentraler Punkt des Olympischen Dorfes, weil da eben Zusammenkunft passiert, war tatsächlich so wie auch in normalen Zeiten. Und insofern haben wir eigentlich ein ganz gutes Feedback bekommen.
Okay.
Klar, es sind spartanische Bedingungen, aber das wissen eigentlich ja auch die Sportler. Und dann würde ich tatsächlich noch auf einen weiteren Athleten ja auch aus ihrer Stadt eingehen, zumindest Antali aus der Stadt. Das war ja Sascha Zverev, der ja sozusagen begeistert war von dem, was er in der Zeit dort erlebt hat. Und wenn man weiß, dass Sascha Zverev für 2 Wochen da in einer 6er-WG mit den anderen Tennisspielern gelebt hat, dann ist das durchaus auch bemerkenswert, aber kritische Töne habe ich von da überhaupt gar keine gehört, sondern im Gegenteil, das tolle Gefühl von Team, was er erlebt hat, von Gemeinschaft, von Zusammengehörigkeitsgefühl, das hat er ja explizit an verschiedenen Stellen rausgehoben, das hat er auch nochmal dem Team gesagt.
Ja.
Insofern glaube ich, ist das schon auch ein tolles Signal.
Absolut, kommt er hier ganz um die Ecke aus der Nähe, aus Lemberg-Melling steht und seiner sportlichen Leistung scheint es ja auch in keinster Weise irgendwie auch hochgetan zu haben, kann ich auch nur bestätigen. Ich möchte trotzdem noch mal so ein bisschen bei dem kritischen Blick bleiben. Es gab ja so 2, auch man kann schon sagen, Skandalgeschichten rund um das deutsche Team. Da gab es dann auch Äußerungen, auch vor der laufenden Kamera, auch von Alfons Hörmann. Da ging es dann erst darum, Betreuer vom Radsport nicht nach Hause zu schicken. Auf Druck hatte man den Eindruck, dass er dann doch letztlich gar nicht, dass es gar keine andere Wahl gab, als auch von von Ihrer Seite aus zu sagen, ja, also das können wir jetzt so also nicht aufrechterhalten und dann wurde diese erst geäußerte Meinung korrigiert. Haben Sie festgestellt, dass da der Druck, auch was solche Skandalthemen angeht, doch auch innerhalb von Stunden sehr zunehmen kann?
Also ich würde diese Entscheidung, die wir getroffen haben, nicht auf den Druck von außen zurückführen, sondern da an der Stelle möchte ich tatsächlich auch nochmal dafür sensibilisieren, zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist, waren wir mit der Delegationsleitung in völlig unterschiedlichen Hallen unterwegs, hatten keine Gelegenheit, einmal zusammenzukommen, um es zu diskutieren und hatten vor allen Dingen auch keine Gelegenheit, einmal Patrick Moster anzuhören. Ja. Und das ist, finde ich, was zu einer Abwägung von einer Entscheidung einfach eben auch mit dazugehört. Ja. Und insofern haben wir an der Stelle nicht unmittelbar die finale Entscheidung getroffen, sondern eben sind dann am nächsten Morgen alle gemeinsam in der Leitung zusammengekommen, haben sozusagen auch die berühmte Nacht einmal drüber geschlafen, haben dann auch nochmal den Betroffenen angehört und dann eben die finale Entscheidung getroffen. Und ich möchte in dem Zusammenhang auch nochmal dafür sensibilisieren, die Entscheidung Richtung Patrick Moster ist natürlich die eine Geschichte, aber natürlich haben wir natürlich auch die Aufgabe, das restliche Team bestmöglich zu unterstützen. Und man muss eben dazu wissen, dass die Radsportmannschaft in dem Radsport Village war, also außerhalb vom Olympischen Dorf, knapp 3 Stunden entfernt, dass dort bereits mit dem Corona-Fall von Simon Geschke natürlich schon bestimmte Bedingungen herrschten und man insofern sich eine solche Entscheidung nicht ganz so leicht macht. Also einfach, weil man eben auch Verantwortung trägt für die anderen, ich glaube knapp 30 Athleten, die zu dem Zeitpunkt eben noch da waren. Ja. Und deswegen gilt es, solch eine wirklich auch tiefgreifende Entscheidung dann auch gut abzuwägen. Und dann glaube ich persönlich, dass sozusagen diese eine Nacht, die wir gewartet haben, keinerlei Auswirkungen auf diese Entscheidungen sozusagen passiert sind.
Hm. Absolut nachvollziehbar. Eine Nachfrage habe ich noch und dann soll es auch mit den kritischen Fragen vorbei sein. Wie ist so Ihr Verhältnis zur Vielseitigkeit? Hat sich das verändert durch die diesjährigen Olympischen Spiele?
Vielseitigkeit oder moderner Fünfkampf?
Moderner Fünfkampf.
Moderner Fünfkampf. Ich würde nicht sagen, dass sich das Verhältnis dazu geändert hat. Ich muss ehrlich gestehen, dass mir sowohl die Athletin als auch die Trainerin im Moment wirklich fast ein wenig leid tun, was gerade über die hereinbricht. Mhm. Also mit Sicherheit können wir über Regularien im modernen Fünfkampf diskutieren. Wir können darüber nachdenken, was da zu optimieren ist. Aber jetzt in der Massivität, gerade diesen beiden da jetzt einen Vorwurf zu machen, das finde ich wirklich schwierig. Und mit den neuesten Eskalationen, die das jetzt genommen hat, also da habe ich schon wirklich auch meine Probleme mit. Ja. Also das muss ich wirklich gestehen. Hier von Tierquälerei zu sprechen, das finde ich tatsächlich in dem Moment nicht die richtige Reaktion darauf.
Ja.
Also es befanden sich alle in einer Ausnahmesituation, das ist definitiv so. Aber meiner Ansicht nach geht es hier eher darum zu gucken, wo sind die Ansatzpunkte für Optimierung und wie kann man sozusagen innerhalb der Sportart über Regeländerungen da das Gesamtthema aufnehmen, aber sich jetzt nicht an den beiden da sozusagen auszulassen.
Ja.
Das finde ich wirklich schwierig, weil man muss sich immer auch in die Lage des Athleten und der Trainerin versetzen, was das jetzt gerade mit den beiden Personen macht.
Absolut, klar. Klare Worte finde ich auch sehr, sehr wichtig. Blicken wir abschließend noch ein bisschen nach vorne.
Gerne.
Dann ist es so, dass, wie gesagt, heute ja das Sportabzeichen hier im Mittelpunkt steht. Sie sind in Vereinen unterwegs. Wie wird das in den nächsten Monaten weitergehen? Also wie ist so die Balance bei Ihnen auch im Arbeitsalltag zwischen Vereinen und eben auch ganz praktisch mal so ein Interview führen möglicherweise oder eben mit Sportlern auf dem Platz zu stehen? Und dann aber auch wieder strategische Arbeit und ich sag mal, Ihre Heimat beruflich ist ja in Frankfurt letztlich. Wie hält sich das die Waage?
Ja, man könnte sagen, es gibt keinen Tag, der so aussieht wie der andere. Also insofern ist das jetzt auch schwer zu prognostizieren. Für mich war es ganz ungewöhnlich, dass ich jetzt fast anderthalb Jahre tatsächlich wirklich vorwiegend in meinem Büro in Frankfurt war. Durch die Pandemiezeit waren ja Reisen wirklich nur sehr, sehr eingeschränkt möglich. Jetzt so langsam zieht es wieder an. Man merkt, dass eben wieder Veranstaltungen durchgeführt werden, dass eben, ich sag mal, Verhandlungen und Gespräche auch wieder in Präsenz stattfinden und nicht nur sozusagen vom Büro aus virtuell durchgeführt werden.
Ja.
Und insofern bin ich jetzt gespannt, was die nächsten Wochen und Monate bringt. Vor allen Dingen, und das ist das Allerwichtigste, hoffe ich, dass wir die Pandemielage so in den Griff bekommen, dass auch weiterhin eben Präsenztreffen möglich sein werden, dass der Sport vor Ort wieder möglich ist, dass ich auch wieder bei vielen Sportveranstaltungen mit dabei sein kann, weil ich glaube, dass das einfach nicht nur für mich zentraler Bestandteil ist, sondern eben auch für all diejenigen, die sich um den Sport kümmern, dass einfach wieder wirklich Sport getrieben werden kann.
Absolut, das wünschen wir uns natürlich alle. Und ich glaube auch, dass es ja als Ausgleich wichtig ist. Da sei natürlich auch nochmal nachgefragt. Ich weiß, Sie spielen gerne Tennis, auch noch aktiv in der Mannschaft. Was macht Veronika Röcker, wenn sie sich sozusagen mal, und sie haben eigentlich immer mit Sport zu tun, dann mal irgendwie entspannen möchte und mal die andere Seite des Lebens genießen sozusagen?
Die andere Seite ist dann tatsächlich mit Sport gefüllt. Also wenn ich die Gelegenheit habe, sozusagen außerhalb der Arbeit was zu tun, dann spiele ich tatsächlich gerne Tennis und versuche dann eben nicht nur zu den Mädenspielen auf den Platz zu gehen, sondern auch ein bisschen zu trainieren, was allerdings leider gerade viel zu kurz kommt.
Drücke ich die Daumen, dass das auf jeden Fall wieder mehr wird. Ich danke ganz herzlich für das Gespräch. Toll, dass Sie heute sich die Zeit genommen haben, hier beim SC Poppenwürde. Und jetzt viel Spaß beim Sportabzeichnen.
Ja, ich bin gespannt. Ganz herzlichen Dank. Danke.